Wir sind im Buch Jona. Jona 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, der Sohn Amittais, folgendermaßen. Jona war Galiläer, wusste ich noch gar nicht. Hat 20 Kilometer ungefähr von Nazareth gelebt. Steht im 2. Könige 14, so 753 bis 758 vor Christus. Und im Könige kannst du nachlesen, er war der Prophet der Nordstämme. So, und hat fast zur gleichen Zeit mit Amos zusammen Dienst gemacht. So, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte immer, Jonas, seine Geschichten, das war's, aber nee, der war ein Prophet und hat zu einer ziemlich hartherzigen Zeit in Israel, ja, Gottes Volk ermahnt. Ja. So, und Jona bedeutet Taube. Ist doch süß, oder? So ein, in der Zeit hier, wo das passiert und wo er seinen Dienst als Prophet gemacht hat für Gott, das war unter König Jerobeam II. Und damals war es so, unter seiner Herrschaft, das Volk hatte echt Frieden und Reichtum. Ne? Also Israel ging es richtig gut. So ein, aber geistlich war es eher eine arme Zeit. So ein, es war voll, das Herz von Israel war weg von Gott. So ein, hat alle Rituale gemacht, aber mehr auch nicht. Ne? So ein, und Götzendienst betrieben. Ne? Und es ist klar, wenn man irgendwie sein Herz verhärtet und den Blick, wenn es einem gut geht, ne, und der Blick wandert so in das Ich und in das Materielle und in das physische Wohltun und so weiter, dass man halt sein Herz verliert für seinen Nächsten und doch dann für den Gottesdienst und für die Gemeinschaft mit Gott und so weiter. Und es ist klar, dass man als gutes Kind Gottes halt trotzdem alles so macht, wie man es macht. Man geht dann und dann zum Gottesdienst, da und da zum Beten, das und das macht man so und das macht man so. Vielleicht vorm Essen beten oder sonst irgendwas, sondern es sind halt nur noch dann habe ich schon gesagt, ich wollte ein neues Wort, aber ist egal. Tradition, genau. Ne? Ist halt religiös. So, wenn das Herz so ist und man stumpft, nicht mehr Gott sieht und nicht mehr Gott findet in seiner Anbetung, in seinem Suchen, in seinem Gott dienen, ist klar, dass natürlich das Herz offen wird für alles Mögliche. Ja, und dass man Kompromisse macht und Sachen in sein Leben lässt, wo man sich ausruht oder glücklich wird oder Schutz bekommt oder Verwirklichung oder was auch immer. Ne? Und wir Menschen sind da Profis drin, uns auszumalen, was am besten für uns ist. Ja. So, und dann noch alles dran zu setzen, das zu bekommen. Und in der Zeit hier hat Jona halt seinen Dienst gemacht und das ist schwer. Ne? Weil Israels Ohren und Augen für Gott waren zu. Gott hat so viel geredet, auch durch Amos und so weiter, aber Gott hat so viel geredet und Israel hat sein Herz immer wieder verhärtet und hat gar nicht zugehört. Und Gott ist ja immer gekommen in der Form von einem schwachen Menschen, ne? Prophet oder ein Richter oder ein König, was auch immer. So, aber ist immer gekommen, durch einen Menschen umzusprechen. So, dass man ihn anfassen kann, so, dass man ihn sehen kann und hören kann. Ne? Und aber das Volk sagt einfach, nee, du reichst mir nicht, dich brauche ich nicht. Und also Jona brauchte große Cajones. Ne? War ein harter Dienst. So ein, und er kannte Gott gut. So ein, Gott sprach zu diesem Jona, Vers 2, mach dich auf und geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor meinem Angesicht heraufgekommen. Ninive war damals Hauptstadt von Assyrien, ziemlich mächtig, ziemlich groß. Sehr groß für die Zeit damals. In Kapitel 4, Vers 11 kannst du lesen, 120.000 Menschen mindestens. So ein, und das ist echt viel. Ne? Und eine heidnische Stadt. Ne? Gegründet von Nimrod. Das ist ein Enkel von Noah. Das kannst du im 1. Mose 10 nachlesen. Ne? Und also nicht Gottes Volk. So ein, und auch Amos predigt gegen Ninive und sagt, ihr werdet zerstört und komplett platt gemacht. Und so kommt Gott jetzt in Jonas Leben und, oder ist er schon, aber kommt rein in seinen Alltag und sagt so, hey, du gehst jetzt in eine heidnische Stadt und predigst dort mal. So das, was er die ganze Zeit in Israel macht, für Israel, gegen Israel zu sprechen, wenn sie nicht endlich umdrehen zu ihrem Gott, sondern das beauftragt Gott jetzt zu ihm und sagt so, okay, jetzt bist du bei den Heiden. So, geht zu Ninive und red gegen sie. So, dann machte sich der Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Ne? Jona macht genau das Gegenteil. Tarsis ist genau die andere Richtung. So, ne? Und das hat mich echt, also ich meine, ich kenne ja die Geschichte, wir alle kennen die, ne? So, aber je mehr ich jetzt hier über Jona lese und nachdenke, auch über sein Tun und Handeln und über das, seine Beweggründe und so weiter, desto mehr lache ich beim Vorbereiten. Weil dieser Typ, der hat schon Eier, ne? Aber der ist halt so stolz und so selbstverliebt und so auf, keine Ahnung, also wie der mit Gott auch redet und streitet, ne? So ein, und dann bockig da sitzt wie so ein Mädchen, so ein, ne? Und cooler Typ eigentlich. So ein, ne? Ich hätte mich bestimmt gut mit dem verstanden, so ein, aber so ein, ich finde es halt krass, ne? Weil Jona erlebt ja Gott, so ein, und auch seinen Schutz und seine Berufung hat er sein Leben lang schon und, ne? Und da kommt Gott jetzt und spricht zu ihm und Jona, der gottesfürchtig ist, so ein, wahrscheinlich zu der Zeit mit einer oder einzigsten, so die überhaupt an Gott gottesfürchtig sind, so, ne? So ein, denkt sich, nö. Da hab ich keinen Bock drauf, mach ich nicht. So ein, dreht sich um und läuft, ne? In Kapitel 4, Vers 2 und 3 siehst du die Beweggründe, warum er nicht Gottes Willen tut, sondern genau das Gegenteil. Also die Stadt hat sich bekehrt, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist. Und ich wusste, dass du langmütig und von großer Gnade und des Unheils reutig. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. So, ne? Also wie so ein trotziges Kind sitzt du da. So ein, ne? Und das ist interessant. Er ist nicht bereit und kann es nicht über sich bringen, diesen Dienst zu tun. Und er tut ja den Dienst eigentlich schon an seinem Volk, so, aber er kann es einfach nicht übers Herz bringen, so viel Nächstenliebe zu zeigen, so, und zu sagen, ich möchte Segen für meinen Feind. Der sitzt da und denkt so, Scheiße, ich komme da nämlich hin und die hören auf mich und bekehren sich als Bild für Israel, weil die so stur sind. Ne? Da muss erst ein anderer, ein fremder Prediger kommen, der überhaupt nicht zum Volk gehört, einen anderen Gott hat, so, aber trotzdem hören sie auf den und Israel, da kommt der Schöpfer selber, schickt immer wieder einen Propheten nach einem anderen, aber die drehen einfach nicht um. Ne? So ein, das mache ich nicht, kein Bock. Ich will nicht, dass die errettet werden. Voll der Rassist. Ne? So ein. Naja, so ging er nach Jaffo, da ist am Meer, Hafen, hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld, stieg ein und mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Ich denke mal, weg vom Tempel, ne? Von Israel. Jerusalem. Aber der Herr. Der schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Und das ist interessant, weil Gott zwingt ihn hier zum Dienst. Der Jona hat absolut keine Wahl. Wir wissen ja, ne, der wird übers Wasser geworfen, der Fisch kommt und dann kotzt du den 3 Tage später aus in Ninive. Also jedenfalls in der Nähe. Ne? Und Gott sagt, du gehst jetzt. Ist mir doch egal, ob du Lust hast oder nicht, ob du deinen Feind liebst oder nicht. So ein, ich benutze dich trotzdem. Ne? Und man sieht halt auch in Jona, für mich ist das echt ein Bild für Israel, weil sein Trotz und sein Stolz und sein Ich bezogenes, ne? So ein Gegengott, obwohl er an Gott glaubt und alles, so ein, aber trotzdem Gottes Hand, die halt wirklich eingreift und einfach trotzdem alles zur Erfüllung bringt. Ne? Interessant finde ich, dass Gott uns heute nicht mehr zwingt dazu. Ne? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich greift er vielleicht auch in unsere Leben ein. Ich habe so drüber nachgedacht. Ich meine, er macht ja Wollen und Wirken und auch das Vollbringen. Vielleicht in seinem großen Plan läuft einfach alles so, wie er will. So, ne? Aber wer bin ich als Mensch, dass ich da meckern könnte? Oder sagen könnte, wer bist denn du? So, ne? Weil er ist ja der den Ton formt. Ohne ihn gibt es überhaupt keinen Ton. Ne? Oder wir wären Matsch irgendwo, Staub, so ein, ohne Willen, ohne irgendwas. So ein, und so ist es viel angenehmer und weiser, sich in Gottes Hand zu legen und zu fügen und zu sagen, ich akzeptiere. Ne, auch wenn das nicht meins ist. So ein, und, aber Jona ist ein Kämpfer. Und Jona ist ein Streiter für sich. Ne? So ein, und das wird so eine Szene, wo ich einfach nur lachen musste, als ich das gelesen habe, ne? Weil die Leute im Schiff kriegen Panik. Ich meine, das sind erfahrene Seeleute, ne? Und das ist auch ein sehr starker Wind, den Gott da schickt. Und die sind am Zerbrechen, am Untergehen, deswegen schmeißen sie ihr teures Gerät weg. Ne? Das ist ein Verlustgeschäft. Und alle die Waren, die sie geladen haben, so ein, um zu überleben. Aber was macht Jona? Wo waren wir? Ah ja. Waffen ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber, der war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Der weiß genau, wer Gott ist. Ne? Und irgendwie dieses, ach, ich, ist besser zu sterben, als hier das mir anzugucken, wie die gerettet werden oder sonst was. Oder denn da wirklich deine Gnade ist so ein, ich will lieber meine Zerstörung sehen, als die Gnade für meinen Feind. So ein, ne? Die werfen die Geräte vom Bord, steht hier, und Jona, der Penner, der geht einfach runter, ne? So total lässig und ruhig, legt sich in seine Koje und lässt sich vom wiegenden Schiff einschlafen. Das ist krass, oder? Ich meine, das ist so ein richtiger Typ halt, wisst ihr auch nicht, so ein. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist denn mit dir? So, dass du so schläfst. Steh auf und rufe deinen Gott an. Vielleicht wird ja dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, ja sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her und was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach, ja, ich bin ein Hebräer. War damals typisch, dass die Juden das von Heiden gesagt haben. Und ich fürchte den Herrn, Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und der das Trockene gemacht hat. Versucht sich auch nicht rauszureden oder irgendwas. Ne? Ich meine, der schämt sich nicht, sondern es ist einfach sein Trotz. Der sitzt einfach drin, ist voll überzeugt. So ein, ne, und sagt, ja, meine Schuld, ne, klar. So ein, und mein Gott ist mächtiger als eurer, weil ich glaube an diesen Schöpfergott, so der Himmel gemacht hat und Erde. Ne. So ein, da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Ne. Jona fängt an zu quatschen, erzählt die ganze Geschichte. Ich frage mich, was die Männer gedacht haben, ne? Weil ich meine, er sagt, ja, ich bin Jude, Prophet, werd ständig geschlagen und bespuckt und ausgelacht von meinem Volkssohn, weil die einfach nicht zu Gott umdrehen wollen. Aber es ist in Ordnung, damit komme ich klar. Ne? So ein, aber dann schickt er mich hier zu irgendwelchen Heiden, zu Gottlosen, ne, die irgendwelche toten Götter haben und so weiter, so, und will, dass die sich bekehren. Das mache ich nicht. Da habe ich gesagt, nö, ich gehe genau in die andere Richtung. Von Gott weg. Ne? Ach so, na klar, na dann schön, dass du so eine Liebe hast für uns. So ein, ne? Und sie fragten ihn, was sollen wir denn jetzt mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, na, nehmt mich und werft mich ins Wasser. Krasser Typ. So ein, naja, dann werft mich halt ins Wasser weg. Und ich habe kein Problem mehr. Ne? Ich habe mir das Buch mehrmals jetzt durchgelesen und ich finde einfach so ein, keine Ahnung, so dieser Typ ist einfach echt besonders. Aber trotzdem so besonders, so, dass er einfach perfekt ist, so für diese Geschichte für Jonas. Hätte ja auch Peter sein können oder so, ne? So ein, na, wahrscheinlich nicht Peter, aber wisst schon. So ein, ne, aber weißt du, das ist dieses Herz, das ich in mir immer wieder und immer wieder sehe. Ne? So dieser alte Mensch, dieser Fluch, befluchte Mensch, so ein, und ich kann den echt nicht richten. Und ich muss dort viel drüber nachdenken, weil ich habe so überlegt, so über manche Menschen und so weiter, so in meinem Leben oder Vergangenheit, und ich muss denken, so bin ich der größere Sünder oder ist er oder sie die größere Sünder? Und dann dachte ich halt, nee, es gibt keinen größeren oder kleineren Sünder. Ne? Weil Paulus sagt, so in uns wohnt absolut nichts Gutes. Unser alter Mensch, unser Fleisch, da ist nichts Gutes. Ne? Also gibt es nicht mehr schlimm oder weniger schlimm, sondern komplett in allem schlimm. Ne? Und so kann ich hier auch Jona oder irgendjemand anderes nicht richten. Ne? Die Frage lautet nicht so, wer ist der größere Sünder oder der geringere Sünder, sondern die Frage ist, wer benimmt sich oder wer lebt, hat einen gottesfürchtigeren Wandel und gibt sich weniger der Versuchung hin. Ne? Aber besser ist man deswegen trotzdem nicht. Ne? Und dann hat so Klick gemacht, so irgendwie, ja, Jesus, du bist alles, was mich heiligt. So ein, du bist diese 100% Heiligung in meinem Leben und dafür danke ich dir. Dafür kann ich nur auf die Knie gehen und sagen, ich preise dich dafür, danke. Auf dich will ich hören und dich will ich suchen und dir will ich vertrauen. Bei mir ist nichts Gutes. Du musst doch die Stelle von Paulus lesen, wo er sagt, so, ich bin der größte Sünder von allen. Und da sagt er nicht, ich war der größte Sünder, sondern ich bin. Jetzt gerade. So, keiner von uns ist so gerecht. Und von daher finde ich es auch bei Noah halt auch schön zu sehen, weil der ist eigentlich super frech zu Gott und respektlos und gottlos, ne? Wie er mit diesem Schöpfer umgeht und sagt, dann bring mich halt um, fertig die Geschichte. So, werde mich überhaupt nicht stressen damit. So ein Blitz auf mich rauf und fertig. Dann habe ich Ruhe und du auch. Kannst du dir einen anderen suchen, der nach Nineveh geht. Ne? Ist aber in der ganzen Geschichte dann aber Gott zu sehen als Schöpfer Gott und als König und als der regiert und alles in seiner Hand hat, dann trotzdem zu sehen, wie er mit dieser Sturheit und mit dieser Selbstliebe und mit dieser wenigen Nächstenliebe einfach umgeht, das ist genau das, wie Gott sich mir offenbart in meinem Leben. Und ich bin da echt dankbar für. Ja. Wir schaffen es nicht, uns zu halten in Gott. Das, was uns hält, ist Gott selber. Aber jedenfalls zurück zum Text. Sagt so, ja, werft mich einfach ins Wasser. So wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und jetzt ist es echt krass. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Diese heidnischen, gottlosen Schiffsleute haben mehr Liebe für einen Mann, als dieser eine Mann für 122.000 Menschen. Irre, oder? Ich meine, der legt alle Karten auf den Tisch. Der Sturm wird immer schlimmer und immer schlimmer. So ein, er sagt, gibt ihnen eine Lösung, einen Freifahrtschein, so ein, schmeißt mich einfach über Bord und ihr habt Ruhe. So ein, ne? Und die Leute setzen sich ans Ruder und sagen, nee, das können wir nicht machen. Du bist ein Mensch, du bist eine Seele. So ein, wir können dich nicht einfach wegschmeißen, damit es uns besser geht. So ein, wir powern jetzt. Und dann setzen die sich alle ans Ruder. Und ich denke mal, Jonah saß da, total bockig und stolz. So ein, ich ruder nicht mit, so. Können mich doch übers Wasser werfen, mir doch egal. So ein, ne? Aber trotzdem, sie versuchen, ihn zu retten. Und sich natürlich. Aber was sind das, diese Nächstenliebe, die Christus uns gebracht hat? Die wir jetzt haben. Ne? So ein, wo ich voll drin sehe, so wie Jesus uns erreicht hat mit seinem Wort. Und Jonah ist hier und hat es überhaupt nicht geplant, sondern aber Gott hat es geplant. Er will diese Heiden erreichen mit seinem Namen. Und wir sind die jetzt in der Gnadenzeit, so die die kämpfen und die rudern, die Nächstenliebe praktizieren zu allen Menschen, auch zu unserem Feinden oder zu dem Feinden Jesu. Ja. Aber in ihrer Kraft schaffen sie es nicht gegen den Sturm. Also, Vers 14, da schrien sie zu dem Herrn, zu Jahwe, und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Und darauf nahmen sie Jona und ja, warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinen Wüten. Ja. So. Die hören von Jahwe und jetzt rufen sie zu Jahwe. Ja. Ihr erstes Gebet vielleicht zu ihm. Ist wahrscheinlich. So, und das ist wie bei Jesus, der das Meer, die See stillt, so, ne? Ich meine, Jona über Bord, Platsch und Ruhe. Ne? Sonnenschein, die Möwen, so, das Wasser ganz ruhig. Und Jona sinkt immer mehr in die Tiefe. Ne? Oder schwimmt da, was weiß ich, was er macht. So ein, wahrscheinlich meckert er die ganze Zeit so. Aber ne? Ich meine, da erleben sie auf einmal einfach Gottes Größe und seine Macht. Weil zu ihren Göttern haben sie gerufen, da hat kein Gott erhört oder geholfen. Ja, dann rufen sie zu Jahwe, zum Schöpfer von Himmel und von Erde. So ein, und Jahwe erhört und schenkt ihm Frieden und Sicherheit. Ja, sodass sie gerettet an Land kommen. Und da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor den Herrn und sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar. Und taten Gelübde. Bekehrt. So ein, einfach so auf dem Boot. Und fangen sie an, ihm Opfer darzubringen. So ein, egal wie das funktioniert, für die Juden, so ein, sie fangen an, ein Opfer darzubringen, einfach für diesen Gott. So ein, und machen Versprechen. Und sagen, wir gehen mit dir. Voll schön. Ja. Wenn ich mir das so angucke, halt so ein, ist es Torheit, einfach sich gegen Gott zu stellen. Und ich meine, er hat schon öfters Dinge gemacht in unserem Leben oder in meinem Leben, so, die ich nicht verstanden habe, absolut nicht. Ne? Oder Dinge von mir gefordert, auf die ich absolut keinen Bock hatte. Ne? Oder zu Menschen, zu denen ich reden sollte, die ich am liebsten gemieden hätte oder auch gemieden habe, wenn ich ungehorsam war. So ein, ja, aber im Endeffekt, unsere Aufgabe hier ist halt, sind die Nächsten. Ne? Jetzt die Zeit der Heiden. Nineveh wird sich bekehren und Buße tun und sich zu Jahwe wenden und dann ja, ein bisschen mehr als 100 Jahre später dann durch Nebukadnezar zerstört werden. So ein, ja, aber jetzt ist Gnadenzeit. So ein, aber was mir heute so für mich einfach vielleicht nur, aber was mich angesprochen hat, ist halt so ein, ist sehr wichtig, dass ich erstmal funktioniere mit meinem Gott. Aber dass Gottesfurcht alleine auch nicht ausreicht, um dem Willen Gottes zu tun. Weil dieses Fleisch ist einfach da. Dieses alte Ich ist einfach da. Und selbst wenn ich gottesfürchtig bin und wenn ich Gott vertraue und wenn ich im Dienst stehe für meinen Nächsten und so weiter, heißt das trotzdem noch nicht, dass ich funktioniere. Ja. Und irgendwie ist der Kampf immer wieder im Grunde nur zurückzukommen und Jesus zu suchen. Für sich selbst. Und dann in den anderen. Und irgendwie selber in ihm die Klarheit zu kriegen und die Demut immer wieder zu bekommen und da drin zu bleiben, so, und dass wir echt nicht toll sind. So, wenn wir unseren Christus nicht hätten. Mehr will ich darüber jetzt auch gar nicht erzählen. Ja, ich bin auch manchmal so ein Sturkopf und so zickig oder schnell zornig oder was auch immer. Ja, und manchmal sehe ich mir dabei zu, wie ich falsche Wege laufe, einfach genau entgegengesetzt zu dem, wo ich weiß, wo du mich haben willst. Manchmal wehre ich mich innerlich und ich schaffe es einfach nicht, meinen alten Menschen abzustreifen, nicht darauf zu hören. Manchmal weiß mein Kopf alles, aber mein Herz und meine Seele streiten absolut dagegen und protestieren und sagen einfach nö. Ich will nicht auf dich hören. Ich will dich gar nicht angucken. Ich will dich überhaupt nicht sehen jetzt so. Und ich richte meinen Anblick einfach weg von deinem Angesicht. So. Und aber doch hast du Wege, uns immer wieder zu dir zu bringen und benutzt sogar unsere Schwachheit, um anderen Segen zu bringen. Im Endeffekt dient alles zum Guten. Ich danke dir, dass du mit uns umgehen kannst und ja, dass wir dir nicht zu schwer und zu viel sind. Ich danke dir dafür, dass du treu bist und treu bleibst. Ich danke dir, dass du trotz deiner Rechte und Allmacht trotzdem so demütig bist mit uns. Ich bin so froh, dass der Mensch kein Gott ist, sondern ja, so wie du möchten wir werden. Ja, bitte begegne uns. Und hilf unserem Stolz. Ich danke dir für deine Züchtigungen, die zur rechten Zeit kommen, um uns zu erhalten hier, und so dass wir ankommen zu Hause. Du bist der Gott meiner Liebe und ich danke dir dafür, Herr. Amen.